Moin!
Servus!
Und willkommen zu Podrot, Pokémon Podcast mit Michi und mir, Tu. Letzte Folge hat der Zufallsgenerator uns Suicune ausgegeben. Und wir haben es ja schon gesagt, oder ja, angeteasert, dass wir über alle drei legendären Bestien reden wollen. Mhm. Und da haben wir euch natürlich auf Spotify wieder gefragt, wie findet ihr das nächste Zufalls-Pokémon oder beziehungsweise die nächsten Zufalls-Pokémon? Wir haben 7 Stimmen erhalten bis jetzt. Die Umfrage ist noch offen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und 7 Leute sagen, es sind Katzen. 0 Leute sagen, es sind Hunde.
Tja, dann hätten wir diese alte Frage wohl endlich geklärt.
Eindeutig, unsere Community hat abgestimmt, es sind Katzen. Wer jetzt sagt, legendäre Hunde, liegt falsch. Die Community hat abgestimmt, legendäre Katzen sind das. Und ja, wir fangen einfach mit der ersten Katze an. Natürlich, auch wo wir Suicune bekommen haben, gezogen haben, fangen wir natürlich mit dem Pokémon, was numerisch vor als erstes kommt. Nämlich Raikou, im Englischen bekannt als Raikou, das Donner-Pokémon mit der Pokédex Nummer 243 von Typ Elektro.
Raikou ist so schnell wie der Blitz, sein Gebrüll sendet Schockwellen aus, die wie Donnerschläge durch die Luft beben und den Boden erschüttern. Pokédex-Eintrag aus Smaragd. Ja. So schnell wie der Blitz. Es ist ja auch so mehr oder weniger der manifestierte Blitz, oder?
Mhm. Ja, schnell sind alle drei, das ist das Problem.
Ja. Aber Raikou ist so schnell wie der Blitz.
Ja. Ja, das stimmt. Raikou so schnell wie der Blitz. Ja, wie kann man sich Raikou am besten so vorstellen? Ich würde sagen, es ähnelt schon sehr stark einem Säbelzahntiger mit den zwei sehr langen Eckzähnen. Dazu hat es so, ja, so einen blitzartigen Schweif und dann halt diese Donnerwolken, ähnliches Haar, Mähne ist der Begriff. Die ist da so rausgekommen. Ich meine, wir haben ja schon über Furienblitz gesprochen. So könnt ihr es euch eigentlich Raikou vorstellen. Das ist einfach eine Katzenversion von Furienblitz.
Genau. Oder so. Also es ist eine billige Kopie von Furienblitz.
Genau.
Raikou ist, ja, du hast es eher sehr gut beschrieben. Und Raikou ist halt genauso wie Entei und auch Suicune. Das ist einfach eindrucksvoll. Also ich kann mich echt noch richtig gut an den Moment erinnern, als ich das erste Mal in Pokémon Gold, wo mir so ein Raikou, wo ich dem das erste Mal begegnet bin. Also ich war richtig geschockt eigentlich. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Plötzlich ist das so ein riesiger Tiger. Ich wusste instant halt auch, dass das irgendwas Spezielles ist. Das ist jetzt nicht irgendein normales Pokémon, das man, im hohen Gras findet. Und als es dann auch sofort weggelaufen ist, war ich auch halt mega überrascht. Also das hat einfach bei mir, das ist eine meiner allerältesten und allereindrucksvollsten Erinnerungen an Pokémon. Und deswegen ist Raikou auch so krass bei mir einfach so eingraviert irgendwie in mir. Und deswegen mochte ich es auch immer schon vom Design her. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von so Tiger- beziehungsweise Tigerwesen in Medien, also weder in Geschichte, keine Ahnung, Cartoons oder Anime, da finde ich Tiger immer so generisch. Aber Raikou hat halt diese Tiger-Elemente und trotzdem aber so, es ist einfach mit diesen Elektro-Elementen, die es hat, mit diesem Schweif, mit der Maske, die es aufhat, das ist einfach so toll designt, also da bin ich einfach seit jeher ein Riesenfan davon.
Ja, da bin ich eigentlich auch voll auf deiner Seite. Also es sticht halt auch schon so ein bisschen durch die, ich meine, klar, rot, gelb, blau ist halt so eine klassische Farbkombo und es ist halt ein Elektro-Pokémon. Ich mochte Zapdos halt schon von dem Vogeltrio am meisten.
Ja.
Da ist das nicht, da ist das dann auch verständlich, dass ich Raikou halt von dem Trio am meisten mag und ich finde, du hast es auch schon ganz gut erklärt und das macht es halt auch, das ist auch so besonders, weil wie du gesagt hast, ne, das ist, wenn du es zum ersten Mal begegnest, war schon irgendwie mächtig. Und ich weiß noch damals, also ich glaube, dass Raikou auch so das erste der drei legendären Bestien war, was mir dann wild draußen begegnet ist, was ich auch fangen konnte, geschafft habe mit sehr viel Glück im Vergleich zu den anderen beiden, weshalb ich das auch direkt ins Herz geschlossen habe. Also es ist halt, weil ne, es macht halt schon was aus. Es ist eines meiner Lieblings-Pokémon, die ich gerne in zum Beispiel in Pokémon Go benutze, weil es halt ein super starkes Pokémon ist. Und ja, und ich mag halt, du hast ja schon gesagt, also diese ganzen Elemente, die Elektro einbauen oder das Element anzeigen. Ich finde es aber auch cool, dass diese Tigerfalten gar nicht so klassische, oder eine
Streifen.
Streifen, genau, nicht so klassische Streifen sind, sondern es sind ja mehr so Markierungen, die irgendwie was darstellen. Und das gesamte Bild sieht man jetzt halt nicht so, aber es ist bestimmt was Besonderes, was es
Auf
darstellen
jeden
soll.
Fall. Und was halt bei Raikou, Entei und Suicune in der Kombination halt auch noch dazu kommt, in der ersten Generation hatten wir halt legendäre Pokémon, die statisch irgendwo waren. Also du wusstest, in der Siegestraße findest du Lavados, im Kraftwerk findest du Zapdos, in den Seeschauminseln, glaube ich, war es, heißen sie, findest du Arktos. Die wirst du auch immer finden, kein Problem. Dass Raikou, Entei und Suicune aber das ganze Land durchstreifen, dir in der Theorie überall zufällig begegnen können, das hat die Pokémon auch immer schon so spannend gemacht. Und ich habe die wirklich gejagt, weil man konnte ja immer nachschauen im Pokédex, auf welcher Route sie sich gerade befinden. Ich habe dann, also ich weiß noch genau, ich bin da stundenlang zwischen Teak City und südlich von Teak City rauf und runter gelaufen, immer geschaut, Pokédex, ist es gerade da? Und dann habe ich es gesucht und versucht zu fangen und wieder gescheitert. Und also so oft, wie ich an Raikou und Entei, Suicune weniger, das aber dazu später noch, aber wie oft ich an den beiden gescheitert bin. Aber trotzdem hatte ich die Motivation, ich wollte die haben, ich wollte die fangen. Und das hat für mich einfach so viele Stunden jetzt, wenn man so objektiv drauf sieht, eigentlich so dumpfe Stunden irgendwie reingeballert. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht. Das war für mich so aufregend und so spannend, dass ja, das macht halt dieses Phänomen der legendären Bestien für mich nochmal spezieller.
Ja, nee, da stimme ich dir zu. Es ist halt schon wirklich was Besonderes, die dann halt zu begegnen und zu fangen. Ich hatte tatsächlich nie die Muße, alle zu fangen. Weil auch ich tatsächlich weiß ich gar nicht mehr, wie das richtig funktioniert. Ich glaube, du musstest, aber das hast du ja gerade erklärt. Und ja, ich habe dann einfach, ich kann mich erinnern, Raikou habe ich damals direkt sehr früh bekommen. Und dann ist es auch direkt drin geblieben, weshalb ich dann mich damit abgefunden habe und gesagt habe, boah, die anderen drei, die anderen beiden, ne, da habe ich jetzt nicht so die Lust, die noch zu suchen. Aber es ist schon, also Raikou ist schon von allen dreien tatsächlich auch mein, ja, das Coolste und meine Lieblingsbestie.
Bei mir auf jeden Fall auch, ja. Ja, tatsächlich habe ich aber Raikou nicht nur gefangen, weil es halt cool ist, sondern weil es halt auch mega stark ist.
Ja, kommt noch dazu.
Ja, kommt noch dazu. Schauen wir uns die Werte an. Raikou ist ein legendäres Pokémon. Es hat eine Basiswertsumme von 580. Also das ist richtig, richtig stark. Wir sind da eben auf einer Stufe mit Arctos, Zapdos, Lavados. Wir sind da Regirock, Regieis, Registeel. Viele Mega-Pokémon haben 580 Basiswertsumme. Also ja, klar, die sind legendär, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die sind mega stark. Die Werte von Raikou sind dann folgendermaßen aufgeteilt. Der niedrigste Wert ist die Verteidigung, die ist auf 75, dann haben wir den Angriff bei 85, Kraftpunkte bei 90, Spezialverteidigung bei 100 und dann teilen sich Spezialangriff und Initiative, sind beide gleich hoch, die höchsten Werte mit 115. Ja, also das ist schnell. 115 ist wirklich richtig schnell.
Ja.
Und dazu noch der Spezialangriff. Wir haben ein Elektro-Pokémon, das in der zweiten Generation noch ein spezieller Typ war. Wir haben eine hohe Spezialverteidigung. Klar, die Verteidigung, der physische Angriff, das kann man dann in dem Fall vernachlässigen, muss man halt aufpassen gegen physische Angreifer, gerade gegen Boden-Pokémon oft mal. Aber mit den speziellen Werten und der Initiative, das haut halt einfach richtig krass rein.
Ja, es ist halt schon, ja, es ist halt schon sehr, sehr, sehr stark spezialisiert auf Spezial, auf seine speziellen Werte, mit der super hohen Initiative, was ja natürlich auch Sinn macht, weil es halt einen Blitz darstellt oder einen Donner, je nachdem, wie man, Donner ist ja generell auch sehr schnell. Und das finde ich eigentlich super, dass es halt auch so stark spezialisiert ist. Es bringt auch wirklich einen guten Moveset mit sich, also sehr viele spezielle Attacken, auch wenn es ein paar physische Attacken erlernt, aber es hat eine gute Bandbreite. Es hat zum Beispiel jetzt nicht die beste Attacke, aber Lehmschelle zum Beispiel, um halt ein bisschen was gegen Entei zu haben. Gegen Suicune brauchen wir nicht reden. Ich glaube, da alle Elektro-Attacken, die es erlernt, sind schon gut gegen Suicune. Und das war's dann. Also es kann sich zumindest ein bisschen gegen einen seiner Kollegen sich behaupten mit Lehmschelle. Aber das Beste, was ich eigentlich sehe, ist Siedewasser. Was halt eigentlich ein super Konter ist gegen Boden-Pokémon.
Ja, also die einzige Schwäche, die es hat mit einer und Siedewasser ist halt wirklich gut, weil halt Siedewasser noch den zusätzlichen Effekt hat mit dem Verbrennen.
Ja.
Was dann nochmal den Vorteil hat, dadurch, dass Raikou doch einen recht niedrigen Verteidigungswert hat, wenn man den Gegner verbrennt, dann sinkt dessen Angriffswert, also da sichert man sich dann nochmal ab. Also ja. Raikou Siedewasser geben ist sicher eine der besten Ideen.
Ja, sehe ich auch so. Und ja, so würde ich das zumindest mit Siedewasser oder ja, Wegbereiter ist jetzt nicht ganz so gut, weil es halt eine physische Attacke ist, darum eher Siedewasser, weil es halt echt eine coole Attacke ist mit einer Chance, mit einer Wahrscheinlichkeit zu zu verbrennen, wie du gesagt hast, das ist echt eine gute Attacke.
Ja.
Ja. Du hast halt wirklich nur mit dem, weil es Mono-Elektro ist, hat es halt nur eine Schwäche, und zwar Boden. Und das, es hat sogar eine Immunität gegen Elektro, wenn du es mit Volt-Absorber spielst. Also, ganz witzig. Ja,
das stimmt.
Ja, und ja, ganz witzig habe ich das tatsächlich auch in Erinnerung. Also, ich habe Raikou auf jeden Fall mal zumindest nach der Story in einem Top-4-Kampf mehrmals benutzt, um halt die Top-4 damals in Johto aufzumischen. Oder beziehungsweise die Kanto-Top-4 in Johto in Generation 2 spielen. Und das Ding ist durchgerannt, also gefühlt.
Ja, mich hat immer ein bisschen verwirrt. Wobei, auf der anderen Seite, ich habe gerade nachgeschaut, Funkensprung war schon damals schon eine recht gute Attacke. Leider konnte es halt erst später eine richtig gute Elektroattacke lernen, nämlich Donner auf Level 71. Soweit habe ich die meisten Raikus auch gar nicht gezogen. Also ich musste mich da immer mit Funkensprung so ein bisschen abfinden. Aber das liegt halt daran, dass in zweiten Generation generell die Attackenpuls einfach nicht so gut waren.
Muss man jetzt auch sagen. Funkensprung war ja damals auch noch keine physische Attacke.
Ja, das stimmt.
Genau, ja. Also da gab es den Split ja noch gar nicht richtig und das hat halt schon ganz gut geholfen.
Ja, aber eben, es leidet ein bisschen unter den begrenzten Attacken der zweiten Generation. Trotzdem natürlich, du hast schon recht, durch die Top 4 ist man da trotzdem ziemlich gut durchgeschnitten mit einem Raikou. Das hat schon Spaß gemacht. Also ich habe es auch des Öfteren einfach verwendet, einfach weil ich dann immer so stolz war, wenn ich es gefangen habe. Weil ja doch jedes Mal wieder beim Neustart musste ich wieder auf die Jagd gehen. Und da war ich dann immer stolz, wenn ich es hatte, und habe es dann auch gern mal ins Team genommen, beziehungsweise dann später halt zumindest eben wie auch du so ein bisschen die Liga aufgemischt, und das hat schon sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das hat sich auch auf jeden Fall gelohnt.
Ja,
und ich glaube, das sagt so einiges über Raikou aus, weil Raikou hat ja auch einige berühmte Trainer. Mehr so zusätzliche Trainer, also Kampfstattelance wie Annabelle in Smaragd, Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond und Soar in Omega Rubin Alpha Saphir und XY und zu guter Letzt ganz neu Volkner in strahlender Diamant, leuchtende Perle. Gut, so neu auch nicht mehr, aber neu.
Ja.
Ja, also ich verstehe. Sonst noch keine richtigen berühmten Trainer, also andere Arena-Leiter, aber ja.
Ja. Sonst. Was ich vielleicht noch generell zu Raikou sagen wollte, ist, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man so die legendären Bestien sich anschaut. Ich meine, im Vergleich zu Entei und zu Ikun hatte ich immer das Gefühl, dass Raikou, obwohl ich es immer am liebsten mochte, vielleicht auch ein Grund, warum ich es am liebsten mochte, es war immer so ein bisschen das vergessene Kind.
Ja, ja.
Wir hatten den dritten Kinofilm, wo Entei quasi Hauptrolle spielte. Mhm. Wir hatten eine ganze Edition, die sich rund um Suicune gedreht hat. Und Raikou war irgendwie so, man konnte es fangen, aber es hatte jetzt nicht irgendwie seine eigene Lore oder irgendwie seinen eigenen Charakter. Das war halt eins der drei und die anderen beiden hatten halt viel mehr Spotlight. Und das fand ich immer ein bisschen schade, weil Raikou doch es verdient hätte, weil es einfach richtig cool ist.
Ja, stimmt. Das war auch so ein Thema, so ein Punkt, den ich anspreche, weil Raikou wird halt wie das Stiefkind behandelt. Mhm. Weil es halt einfach so ein bisschen untergeht zwischen Entei, das einen eigenen Film hat, und Suicune, was halt ein eigenes Spiel hat. Und das finde ich auch, also ich bin dabei, ich finde es auch ein bisschen sehr schade, dass Raikou an sich so in meinen Augen eigentlich der coolste der drei, oder das coolste der drei Pokémon, leider so ein bisschen untergeht. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch in der Beliebtheit der drei legendären Bestien wieder. Es ist jetzt einfach nur so ein Gefühl, was ich habe. Ich habe auch das Gefühl, dass Raikou von allen drei halt so am wenigsten beliebt ist, weil es halt einfach so gesehen gefühlt immer nur da ist.
Ja. Wobei ich aber wieder glaube, dass gerade mit den Paradoxformen dann, mit Furienblitz und den anderen beiden, Winde, Woge und noch Entei Paradox, da hatte ich dann wieder das Gefühl, dass vor allem Furienblitz extrem viel Zuspruch bekommen hat.
Ja.
Was auch so, glaube ich, so ein bisschen von dem her rührt, dass Raikou dann doch vielleicht viel Nostalgie, Liebe erhält und eben auch vielleicht so ein bisschen diesen Undercat-Bonus.
Undercat.
Den Undercat-Bonus bekommt, weil es halt, es hat einfach nicht so viel bekommen wie die anderen beiden.
Witzigerweise, was ich jetzt hier so gerade, glaube ich, gesehen habe, spielt zumindest eine wichtige Rolle in Pokémon Mystery Dungeon. Vielleicht war das ja auch so die Wiedergutmachung.
Möglich. Aber ein Film ist jetzt auch nicht. Aber ein Film ist doch noch präsenter als Mystery Dungeon, das Spin-off-Spiel, oder?
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, also ja, ich denke auch, dass Furienblitz dann halt zumindest durch die Einzigartigkeit, also durch das Aussehen von Furienblitz, natürlich da ein bisschen stärker hervorsticht. Mhm. Auch wenn ich Windewoge sehr cool fand. Ich fand irgendwas mit Flamme war das, glaube ich.
Flammenkeil.
Genau, Flammenkeil fand ich da sehr, sehr langweilig. Im Vergleich zu den anderen beiden. Ich glaube, das haben wir aber auch schon in der Folge gesagt.
Ja.
Und da finde ich es halt ganz cool, dass sie dann da auch, ich glaube auch die komplette Darstellung war mit Furienblitz dann auch wieder was besser. Es wurde ein bisschen besser so gesehen promoted als die anderen beiden.
Ja, das heißt übrigens Keilflamme, nicht Flammenkeil.
Ja, Keilflamme oder so, ja.
Ja.
Dann kommen wir zum Shiny von Raikou. Und man könnte sagen, also in meinen Augen ist Raikou noch ein bisschen, also Shiny Raikou so ein bisschen majestätischer geworden. Was hat sich stark an Shiny Raikou verändert? Also das Hauptfell, was ja gelb war, ist jetzt orange geworden. Was hinzukommt, ist diese diese Barthaare, die es hat, die sind von blau auf silbergrau gewechselt. Mhm. Und diese lilane Mähne, die es hat, die ist jetzt so golden.
Ja.
Das sieht schon ziemlich majestätisch aus.
Ja, jein.
Wieso dein?
Ich finde den Farbwechsel vom Fell zu Orange finde ich ganz in Ordnung eigentlich, weil es ein bisschen mehr noch diesen Tiger-Effekt hat. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich mag auch das Grau bei den Barthaaren. Aber die goldene Mähne, weiß nicht, die passt mir ein bisschen zu wenig zu dem Orange. Ich glaube, ich hätte mir da noch mehr Gewitterwolke gewünscht. Also so richtig so ein Schwarz. So eine dunkelschwarze Mähne, das hätte ich eigentlich ganz cool gefunden. Dieses Goldgelb, erinnert mich zwar ein bisschen so an die göttlichen Wolken aus Herkules, aus dem Disney-Film, aber irgendwie...
Jindo-Jun aus Dragon Ball.
Ja, genau, oder Jindo-Jun, stimmt. aber irgendwie passt mir das nicht so ganz zum Orange.
Okay.
Also es ist kein schlechtes Shiny. Ich mag es grundsätzlich schon, aber ich finde es halt leider nur okay. Und das finde ich sehr schade, weil ich Raikou sehr liebe. Da hätte ich mir ein cooleres Shiny gewünscht.
Also ich habe es in meinen Notizen zumindest auch etwas schwächer als die anderen beiden. Also ich finde es halt immer noch ganz cool. Die anderen beiden finde ich da einen Ticken besser. Darum habe ich Shiny Raikou halt etwas schlechter bewertet als die anderen beiden.
Okay, dann kommen wir mal zum Diskutieren. Ja. Nee, ich habe dem jetzt ein B gegeben. Vielleicht würde ich mich auf ein B+ noch überreden lassen, wegen dem Jindo-Jun und Herkules-Effekt.
Ich habe A-.
Okay.
Ja. Aber Jindo-Jun wäre cool, dann könntest du zum Beispiel der Herr der Schildkröten könnte da nicht drauf reiten.
Das stimmt. Das kann er ja auf einem Tiger nicht.
Ja. Der braucht eine Schildkröte. Ja. So, dann gehen wir weiter. Und zwar das nächste Pokémon in der Reihe ist Entei, im Englisch bekannt als Entei. Das Vulkan-Pokémon mit der Pokédex Nummer 244 von Typ Feuer.
Dieses Pokémon jagt über das Land und man sagt, in jedem neuen Vulkan wird ein Entei geboren. Der Pokédex-Eintrag aus Silber.
Aber das macht gar keinen Sinn, weil Entei doch von wieder erweckt wurde.
Eigentlich schon. Aber wir haben ja mittlerweile auch gelernt, dass irgendwie legendäre Pokémon ja doch des Öfteren vorkommen, nicht nur einmal.
Ja, gerade die Sublegendären tauchen wohl öfters auf, also da war nicht nur ein brennender Turm.
Genau, jeder Vulkan ist ein brennender Turm oder so.
Stimmt, ja, das macht Sinn, ja. Witzigerweise, ich glaube, irgendein anderer Pokédex-Eintrag sagt ja auch, jedes Mal, wenn Entei bellt oder brüllt, löst es eine Eruption aus. Ja. Also, nicht ganz so gut. Müsste man zukleben.
Ja, Entei, die nächste Katze, hier würde ich behaupten, eher löwenartig, oder?
So im
Vergleich. Ist jetzt rein von der Grundfarbe her noch das am meisten Basic-Pokémon von den dreien. Dazu die aber doch sehr eindrucksvolle Maske, die es trägt, ist tatsächlich, glaube ich, von den dreien meine Lieblingsmaske, rein von der Grundoptik, weil ich mag diese Schnurrhaare, die so nach unten gehen.
Ja.
Oder diese Schnurrhaaroptik. Und was ich an Entei besonders gern mag, ist dieser wirklich majestätische Wolkenschweif, den es hat, über den ganzen Rücken bis halt hinten raus. Das sieht echt edel aus.
Ja, und es hat halt auch Trainingsgewichte an den Pfoten, Beinen, Füßen. Und ich mag es auch, dass dieses Gelbe, was es da halt auf dem, das wirkt halt ein bisschen wie so eine Krone auch. Macht das ganze Pokémon natürlich auch sehr majestätisch, dadurch, dass es halt auch noch so eine sehr anmutige Haltung hat im Vergleich zu seinen beiden Kollegen. Und dann diese Zacken, die da rausgucken, als wären es halt so Stein. Was natürlich Sinn macht, weil Entei ja das Vulkan-Pokémon ist.
Ja. Nee, schon optisch auch echt richtig gut. Mhm. Und hier halt auch derselbe Effekt wie bei Raikou. Das erste Mal, wo das aufgetaucht ist, da habe ich auch wieder, da ist mir wieder der Atem gestockt. Mhm. Weil ich mir halt dachte so, boah, gibt's noch eins? Weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass mein erstes Raikou war und danach Entei kam. Und das war schon echt cool damals.
Ich kannte Entei damals eigentlich nur aus dem Kinofilm. Weil ich hatte die Edition ja noch nicht gehabt. Die habe ich erst viel später bekommen. Und dann habe ich auch nur Raikou gefangen. Aber Entei kannte ich halt schon aus dem Kinofilm damals. Weil es ja, wie du gesagt hast, die Hauptrolle gespielt hat, so im Bande Ikokuto, oder damals noch mit der falschen Übersetzung in Deutschland, im Bande des Unbekannten, weil sie Ikokuto übersetzt haben. der Unknowns war genau doch, ja, der Unknowns im Englischen, im Bande der Unbekannten. Das war eigentlich ganz cool, also es wirkte halt schon sehr cool, wie es auch gegen Glurak gekämpft hat und so. Das ist so, hatte schon was Besonderes.
Ich habe den Film ja tatsächlich nicht gesehen.
Oh.
Ja. Ich habe den ersten war ich im Kino, den zweiten habe ich dann, glaube ich, auf Video gesehen. Mhm. Den dritten habe ich ausgelassen und dann habe ich eigentlich nie so richtig einen Film mehr geschaut. Nur irgendwann, da gab es mal, glaube ich, auf RTL 2 hatten sie mal so ein paar Wochen, wo jedes Mal so ein Film gezeigt wurde. Mhm. Und da habe ich ein paar nachgeschaut, aber den Entei-Film habe ich nach wie vor noch nie gesehen, tatsächlich.
Ja, kann ich dir kurz erklären. Dann geht es um ein kleines Mädchen, also den Plot zu dem Film. Geht um ein kleines Mädchen, das wohl ihre Eltern verloren hat. In Entei sieht es den Vater und in Ash Mutter die Mutter.
Ah ja.
Und Entei entführt natürlich Ash Mutter. Und am Ende stellt sich heraus, dass es die Ikokuto, also die Unbekannten sind, die das irgendwie alles eingefädelt haben.
Eine Illusion.
Genau, und warum halt Entei als Vater? Weil ihr Vater ihr halt immer Bücher vorgelesen hat mit Entei und ganz Happy End-mäßig, also falls, Spoilerwarnung, falls ihr den noch gucken wollt, aber ganz Happy End-mäßig taucht der Vater am Ende wieder auf und die Mutter ist auch wahrscheinlich, ich glaube, die war krank und kam dann am Ende aber auch wieder, zumindest in der westlichen Fassung kam sie wieder, in der östlichen japanischen Fassung war sie, glaube ich, tot.
Ah ja.
Ja, so wie man halt das in Japan macht.
Genau.
Da werden Kinder direkt von Anfang an, da werden sie nicht mit Samthandschuhen angefasst.
Hauptsache Papa geht's gut.
Ja. Ja. Ja, der war irgendwie im Krankenhaus bei der Mutter und so.
Okay.
Ja. Ja. Ja, irgendwie sowas war das, keine Ahnung, habe ich vergessen. Jedenfalls ist ja auch schon lange her. Ich habe den damals tatsächlich, glaube ich, noch im Kino gesehen. Kann ich mich noch dran erinnern. Und ja, das war schon halt schon ziemlich cool. Einerseits, aber wenn du den Anime vorher nicht mitverfolgt hast, wusstest du halt zum Beispiel nicht, dass Ash seinen Glurak ja weggegeben hat. Und dann kommt Glurak ja, weil es halt weiß, dass Ash Hilfe braucht. Das war natürlich, wo ich mir auch schon dachte, eigentlich muss Glurak gar nicht mehr kommen, Ash hat ein neues Team, hat Glurak zum Training freigegeben und dann kommt das auf einmal. Das war aber schon ein epischer Moment, also selbst ich als Glurak-Hater kann das, schätze das. Aber ja, so viel zu Entei. Zum Optischen, was halt sehr cool ist mit seiner Mähne.
Ja, dann schauen wir uns die Werte an, oder?
Ja, die, lass mich raten, liegen bei 580.
Genau.
Oha.
Ja, auch Entei-Basis war Summe von 580. Hier aber eine andere Aufteilung natürlich. Wir haben da wirklich drei sehr unterschiedliche Spieltypen quasi bei den drei Bestien. Enteis niedrigster Wert ist die Spezialverteidigung, die liegt bei 75, die Verteidigung liegt bei 85, dann haben wir einen Spezialangriff von 90, eine Initiative von 100 und jetzt bleiben wieder zwei Werte übrig, die 115 haben, und zwar die Kraftpunkte und der Angriff. Dabei muss man dazu sagen, die KP sind tatsächlich die höchsten KP aller Feuer-Pokémon. Also es gibt kein Feuer-Pokémon, das mehr als 115 KP-Basiswerte mehr hat.
Ja. Ja, das ist schon massig.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein physischer Angreifer. Es ist defensiv das Schwächste von den dreien. Mhm. Also es ist so gesagt das Fragilste, hat aber natürlich einen hohen KP-Wert. Also das gleicht sich da so ein bisschen zumindest aus. Was natürlich in der zweiten Generation nicht ganz so schön ist, ist der Spezialangriff, der nur unter Anführungszeichen bei 90 liegt und der Angriff bei 115 als Feuer-Pokémon natürlich nicht optimal. Ja. Später ab dem Split natürlich egal, weil es gibt sehr, sehr starke physische Feuerattacken wie eben Feuerzahn oder Flammenblitz oder sowas, da brauchen wir gar nicht reden. Also da kann man das auf jeden Fall super nutzen. In der zweiten Generation nicht ganz optimal. 100er Initiative ist auch immer noch sehr schnell. Passt natürlich zu den Bestien, die das Land durchstreifen und ganz Alola outspeeden. Und ja ich glaub, so haben wir... Ja?
Ja, also... ja, nee, erzählst du ruhig das zu Ende.
Nee, also ich wollte nur sagen, wir haben einen sehr schnellen physischen Angreifer auf jeden Fall. Mhm.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, mit dem Hinzufügen zum Beispiel von einer Attacke wie Eruption, die halt eine sehr starke, das ist eine spezielle Attacke, der Moment, kannst du vergessen. Mhm. Dann nimmst du halt, keine Ahnung, Flammenrad und Feuerzahn, wie du gesagt hast, was jetzt nicht gerade so das Beste. Flammenblitz wäre halt so, ja, das, er erlernt das nicht mehr natürlich, ist ein bisschen doof.
Ja, die natürlichen Levelaufstieg-Attacken sind nicht so schön. Gerade zum Ende raus ist eigentlich alles nur noch speziell ab Level 48 nicht optimal, aber es kann halt per TM, TP kann es dann doch einiges noch lernen.
Was man halt bei Entei beachten sollte, es hat halt im Vergleich zu Raikou, was nur eine Schwäche hat, drei Schwächen mit Boden, Gestein und Wasser. Die es aber tatsächlich ganz gut abdecken kann mit Wegbereiter einer Pflanzenattacke. Sonst sehe ich da tatsächlich nicht viel. Also Solarstrahl kann es noch erlernen. Ist jetzt mit einem Spezialangriff von 90 gar nicht mal so schlecht. Also theoretisch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also in einem Sonnenteam auf jeden Fall kann man das auf Entei spielen.
Ja, das aber dann damit kann es halt ganz gut kontern. Sonst, ich finde es halt cool, dass es ganz viele Bodenattacken erlernt, weil es halt ein Vulkan ist. Was dann halt auch zumindest dann, wo Entei dann auch zumindest was gegen Raikou hat. Und
auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Genau.
Also da sehe ich tatsächlich Entei auch im Vorteil. Also allein mit Fruststampfer, physische Bodenattacke gegen Raikou, das ja doch einen, wo der Verteidigungswert der niedrigste Wert ist, da muss man schon sehr gut aufpassen mit einem Raikou.
Ja.
Auch wenn man Siedewasser hat. Wobei man outspeedet Entei. Vielleicht die Verbrennung, dann frisst man dann doch den Fruststampfer. Ja. Ist wohl doch ausgeglichen wahrscheinlich.
Ja, wenn es verbrannt wird.
Ja.
Ist halt, das ist halt wieder das Glücksspiel an der Sache, aber ja, natürlich. Sonst spielst du einfach, keine Ahnung, spielst du das Raikou mit einem Gyarados, was dann Bedroher hat und dann reinkommt, um Entei halt zu schwächen.
Ja.
Aber ja, wie sonst gibt's jetzt nicht so viel. Es ist halt, ja, also natürlich erlernt das halt nicht so die besten Attacken. Ich glaube, so nach Knirscher kannst du eigentlich schon fast komplett vergessen. Und dann gehst du eigentlich nur auf TMs, weil da sind halt wirklich die Attacken, die es braucht. Und wie du gesagt hast, Fruststampfer und Wegbereiter oder Solarstrahl.
Ja.
Als Konter gehst du seine drei Schwächen, beziehungsweise mit einer Bodenattacke kannst du halt auch Gestein kontern, was könntest du auch mit Eisenschädel oder so. Also, Gegenschlag kannst du auch erlernen. Ja. Aber du kannst halt hier wirklich mit einer Typenattacke, also einer Pflanzenattacke, drei Schwächen abdecken. Das ist auch ganz cool.
Das ist ganz gut, ja. In der zweiten Generation, weil ich es halt hauptsächlich auch da gespielt habe, hat es halt auch genau diesen Attackenpool, dieses Attackenpool-Problem. Mhm. Wir haben zwar auf Level 51 Flammenwurf, aber ja, eben ein Spezialwert ist jetzt nicht ganz so geil. Ansonsten eben Stampfer noch als physische Attacke im Levelaufstieg. Und die TM sind jetzt auch, also eher bescheiden. Wir haben Schaufler vielleicht, dass man raufnehmen kann, Solarstrahl ja gut. Ja. Aber wie gesagt, es ist zweite Generation der Attackenpool von den meisten Pokémon nicht ganz so sexy. Aber hier fällt es halt auf, weil es halt ein legendäres Pokémon ist und man wirklich gern richtig draufhauen will. Die Attacken das aber nicht ganz so hergeben. Das ist ein bisschen schade.
Ja. Aber es bringt halt die Werte mit und da muss es halt wirklich bis zum Split warten, bis du es benutzen kannst.
Ja.
Ja, sonst spielerisch kann ich leider nicht so viel sagen. Ich habe nie einen Entei gefangen in Silber, sondern nur einmal Raikou und das war's dann.
Ja, Entei. Ich habe es schon gejagt, ich habe es auch gefangen öfters, aber habe es jetzt nicht so gern reingenommen wie jetzt Raikou, weil bei mir kommt natürlich dazu, ich hatte in, sagen wir mal, 75% oder 80%, nee, 75% eher der Runs hatte ich sowieso Tornupto, das wollte ich halt nicht austauschen und Feuer war jetzt auch nie so, mein Lieblingstyp irgendwie auch früher schon nicht, deswegen, ja, hat es mich jetzt nicht so gereizt wie jetzt zum Beispiel Raikou.
Ja, was halt witzig ist, weil Tornupto ja auch ein Vulkan-Pokémon ist.
Ja.
Und der Entei auch. Dann ist der Entei leider in der falschen Generation erschaffen worden. Ja. Weil da gab es in der Generation einfach schon ein cooleres Vulkan-Pokémon.
Das stimmt.
Ja, aber sonst würde ich sagen, kommen wir zu den berühmten Trainern von Entei. Mhm. Da haben wir tatsächlich zumindest im Vergleich zu seinen Kollegen die meisten. Wir haben nämlich, auch wenn sie es zwei Leute sind, zählen sie als einen Trainer, nämlich Perenos und Cadlea in HeartGold, SoulSilver, Platin. Wir haben Annabelle in Smaragd, Sonne, Mond, Ultra, Sonne, Ultra, Mond. Wir haben wieder Soar in Omega, Rubin, Alpha, Saphir, XY. Dann haben wir Ignatz in strahlender Diamant, leuchtende Perle und Cyrus in strahlender Diamant, leuchtende Perle. Also endlich kriegt Ignatz noch ein drittes Feuer-Pokémon.
Ja.
Ja.
Ja, es sind doch wieder einige.
Ja, es sind einige im Vergleich. Also die anderen beiden haben jeweils nur 3, während Entei ganze 5 hat. Und da zähle ich Perenos und Cadlea als eine Person. Sonst, würde ich sagen, kommen wir zum Shiny von Entei.
Ja, eine Sache wollte ich vielleicht noch kurz davor ansprechen. Ich habe es ja davor schon gesagt, eben Entei im Gegensatz zu Raikou sehr viel Spotlight und auch Suicune durch die eigene Edition. Bei Entei habe ich immer, ich weiß auch aber nicht warum, aber irgendwie habe ich da nochmal so ein bisschen eine Sonderposition gesehen. Für mich war Entei immer so der Anführer der drei Bestien. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl auch hast. Ich weiß noch nicht, wo das herkommt bei mir. Mhm. Aber eben, jetzt muss ich kurz was schauen.
Also bei mir nicht.
Okay.
Genau, aber erzähl du ruhig deinen Gedankengang zu Ende.
Ja, ich wollte gerade sagen, ob es vielleicht auf dem Cover von Colosseum in der Mitte ist. Nee, das ist auch Suicune. Ich weiß nicht, warum ich Entei als Anführer sehe, irgendwie.
Das ist halt so von allen die majestätischste Haltung hat.
Ja, es strahlt das für mich so ein bisschen aus. So, es sieht halt so mit am mächtigsten auch irgendwie aus. Ich weiß auch nicht, ob es, das müsste ich jetzt irgendwie auf YouTube nachschauen oder so, ob es vielleicht daran liegt, dass Entei, wenn man in dieser Turmruine nach unten fällt, in der zweiten Generation, ich glaube, das erste Pokémon von den dreien, das erwacht, ist, glaube ich, Entei. Und das dritte ist dann Suicune, glaube ich. Und deswegen hatte ich halt immer so diesen Ton von Entei ist für mich immer so, das war der erste und das ist so der Anführer.
Das kann natürlich sein.
Das hätte mich jetzt interessiert, ob das so im Allgemeinen so empfunden wird oder aber du siehst es, bei dir ist es ja schon mal nicht.
Ja genau, also ihr könnt das ja sonst, wer ähnlicher Meinung ist wie mich, ihr kann es ja mal in den Kommentaren widerspiegeln. Ich sehe das halt, also keine Ahnung, ich habe es nie so gesehen, wie du gesagt hast. Für mich war, ich habe halt auch nie einen Anführer bei den dreien gesehen, bis dann halt irgendwann mal gelesen habe, dass Ho-Oh ja der Anführer der legendären Bestien ist. Und seitdem ist halt immer Ho-Oh bei mir im Kopf und die anderen drei sind halt immer seine Lakaien. Darum habe ich mir nie da tatsächlich so Gedanken gemacht.
Ja, ich weiß auch nicht, warum ich die so gerankt habe.
Worüber ich mir aber Gedanken gemacht habe, und das ist jetzt so ein ziemlich krasser Hot-Take, ich finde, Entei hätte auch ein Boden-Pokémon sein können. Warum? Jetzt fragt ihr euch, warum beim Boden? Ne? Es hat halt schon mal ein braunes Fell. Boden-Pokémon sind braun. Es ist ein Vulkan. Vulkan ist auch irgendwie mit Berg, Erde, Boden. Und es wäre halt ein ziemlich cooles Dreieck mit Boden.
Ja,
Also du hast ja Elektro, Boden, Wasser, wäre halt so ein ziemlich cooles Schwäche oder Dreieck, was sich dann halt immer wieder ausschneidet. Also so ein klassisches Schere-Stein-Papier-Prinzip. Was halt nur der Vorteil wäre für Boden halt, dass es immun ist gegen Raikou, also komplett immun gegen Raikous Attacken. Das wäre natürlich ein bisschen zu stark. Aber dadurch, dass Raikou, aber das, damit sich halt alle drei ein bisschen ausgleichen. Das fände ich ganz cool.
Ja, und auch es wäre auch so in Hinsicht auf Ho-Oh etwas schöner, weil Ho-Oh ja ein Feuer-Pokémon ist.
Ja.
Stimmt.
Zumal wir halt wirklich dann drei legendäre Feuer-Pokémon schon allein in den ersten beiden Generationen hätten. Mit auch noch mit Lavados. Das wäre halt ganz cool gewesen, um mal das erste Boden-Legendäre zu bekommen.
Stimmt, ja.
Aber vielleicht, jetzt habe ich noch ein bisschen überlegt, weil du gesagt hast, so Anführer, vielleicht liegt es auch daran, weil es ein Löwe ist und der König der Löwen, König der Tiere ist.
Ja, möglich, ja. Kann sein, dass mein Gehirn auch so assoziiert hat. Aber irgendwie war da für mich immer so die Speerspitze der drei.
Ja.
Also jetzt
aber keine Ahnung.
Ja,
glaube ich dir. Also sonst, ja, also ich sehe, es erlernt halt auch Bodenattacken. Also es kann über TM Bodenattacken erlernen. Darum sehe ich das, kann ich das auch als Boden-Pokémon
sehen. Ich kann deinen Hot-Take absolut nachvollziehen.
Oder es ist halt einfach Feuerboden als einziges mit zwei Typen. Dafür trifft Suicune aber halt vierfach effektiv, um das halt ein bisschen auszugleichen.
Ja, müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber, ja,
müsste
ich. Ja. Aber ich sehe, I see where you come from.
Ja, dann wird es halt, dann werden halt die Paradoxformen auch nicht Keilflamme, sondern Keilstein. Keilboden.
Bodenkeil. Keil. Keil Broflowski.
Keifel.
Keifel.
Warte, wir schon.
Ja,
aber ja, sonst, keine Ahnung, ihr könnt ja sagen, ob ihr das so mit den Anführern so seht oder ob ihr seht, dass es vielleicht ein Boden-Pokémon hätte sein sollen. Hätte ich ganz cool gefunden, weil Feuer mit Ho-Oh tatsächlich so ein bisschen das doppelt. Andererseits haben wir auch zwei Flug-Pokémon als legendäre in der Generation. Also. Ja, würde ich sagen, kommen wir zum Shiny von Entei. Und Shiny Entei wirkt so ein bisschen so wie so ein verstoßener Herrscher. So, das braune Fell ist irgendwie noch mal ein bisschen bräunlicher geworden, aber es hat halt so dieses
Brüber ist es ein bisschen, oder so?
Ja. Das ist ein bisschen so dreckiger. Erdfarben. Ja. Diesen Bart, den es da hat, der ja vorher so blond war, würde ich jetzt schon sagen, der wird halt wirklich bräunlich. Und sonst noch die rote Maske wird schwarz. Das sind halt so die Änderungen an Entei.
Ja. Ja. Ich finde es grundsätzlich jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, ich mag bei allen dreien die Shinies grundsätzlich nicht ungern, aber irgendwie passiert mir da zu wenig. Also die Maske alleine, also natürlich dieses Bauchfell. Wenn man drauf achtet, dann fällt es auf, dass das Hauptfell halt nur sich wenig verändert hat, ist jetzt nicht ganz so geil. Und es fällt halt im ersten Blick nur die Maske auf und das ist mir halt so ein bisschen wenig genug, muss ich sagen. Auch wenn ich die Kombination gern mag, aus diesem dunkelgrau-schwarz mit dem braunen Fell, das oben, dieses, was so ein bisschen aussieht wie eine Krone, dass das immer noch Gold bleibt, passt auch wunderbar. Aber es ist mir etwas zu wenig los bei den Mitgliedschaften.
Ja, das könnte man tatsächlich so sagen. Ich meine schon, also gerade mit dem Bart, also mit dem Bart oder Bauch, kannst du es halt echt schon ganz gut erkennen, dadurch, dass es halt von so einem Rotbraun in so einem ganz anderen Braunton ist mit der schwarzen Maske. Also du müsstest es schon sehen, um zu wissen, okay, das ist das Shiny. Aber sobald du mal eins gefangen hast, fällt dir das sofort auf. Und das ist an sich schon ein sehr cooles Shiny, weil es halt einfach so, ja, so ragged aussieht. Also so.
So. Ja, ich weiß, was du meinst. So ein bisschen alternative Timeline.
Ja, genau, so halt.
Worst Timeline-mäßig.
Genau, es hat so alles verloren. Es ist auch so der vereinsamte König von einem Königreich oder so. Sein ganzes Königreich verloren. So. Ja, so ein bisschen nicht ganz so böse wie Scar, also immer noch edel, aber halt alles verloren. So. Keine Ahnung, wie würde man. Was gibt's?
Sieht auch so ein bisschen, weil die Maske erinnert mich auch immer so ein bisschen so an Samurai-Masken. Ja. Und es sieht halt auch wirklich aus wie so ein Ronin, oder? Das sagt man ja, weil die Ronin sind ja die so ein bisschen verstoßen die wurden, ohne, oder?
Das sind die Samurai ohne Herr.
Genau.
So ein bisschen, würde ich sagen, vielleicht wie Aragorn, als er noch ein Waldläufer war. Er war ja immer sehr majestätisch, auch wenn er ein Waldläufer war, aber er war halt erst gegen Ende wurde er dann zu einem richtigen Entei. Am Anfang war er ein Shiny Entei. So,
jetzt haben wir schon echt viele Assoziationen.
Ja. Und ich finde das dann ganz cool und es ist halt, es hilft halt dem Pokémon oder beziehungsweise es hilft mir halt nicht, weil ich glaube, Entei ist eines meiner, mein zweites perfektes Shiny in Pokémon Go, was ich halt getauscht bekommen habe. Das erste war ja Rayquaza, das zweite, also Entei habe ich damals mit einer Bekannten getauscht und dann habe ich halt ein perfektes Shiny Entei bekommen und seitdem benutze ich das ja nur noch. Dadurch hat das vielleicht für mich das Shiny auch noch einen anderen Stellenwert. Ich habe jeden Tag dabei und es ist halt wirklich so cool, wie es da ist so. Darum habe ich dem Shiny ein A gegeben, weil ich mag das so an sich am meisten von allen, weil es halt so, auch wenn es wenig ist, wirkt es halt so, keine Ahnung, hat es irgendwie so eine Story mit sich.
Ja, da kann ich total nachvollziehen bei dir. Bei mir ist es halt wirklich, es passiert mir ein bisschen zu wenig. Es ist ein gutes Shiny, es ist aber für mich insgesamt halt eher so okayisch. Ich habe es bei B-.
Ja, kann man machen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Namensgeber der Folge, nämlich Suicune, im Englischen bekannt als Suicune, das Polarlicht-Pokémon mit der Pokédex Nummer 245 von Typ Wasser.
Es wandert beständig in der Welt herum, um verunreinigtes Wasser zu reinigen. Es zieht mit dem Nordwind. So sagt es Schwarz-Weiß-Schwarz-2-Weiß-2.
Ja.
Und Diamant, Perl und Platin sehe ich auch gerade. Hat den gleichen Eintrag.
Ja, doch. Ja, und wie kann man. Ach ja, sehe ich. Und ja, Suicune, wie kann man das am besten erklären? Es ist weiterhin eine Katze, so mehr so ein Leopard. Was aber jetzt ganz witzig ist, weil es ähnelt halt auch noch so, hat noch so ein bisschen Elemente von dem japanischen Einhorn oder dem chinesischen Einhorn, dem Chilin, was ja auch irgendwie so eine Art, oder Kirin im japanischen, und damit meine ich nicht das Bier, sondern das Tier, das Fabelwesen. Und ja, die Anleihen sind halt so da. Und ja, es ist ein blauer Leopard oder Leoparden ähnlich. Das Pokémon mit einer sehr schönen, welligen Mähne, also oder Haare. Dann hat das halt zwei Schweife, die aber nicht nach hinten gehen, sondern nach vorne, so wie hier so diese Gymnastikbänder oder generell solche schönen Bänder. Die es da so wellenartig so am Körper sich bewegen lässt. Und dann hat es aber noch eine so eine geweihartige Krone auf dem Kopf.
Die so in Diamantform ist auf jeden Fall.
Genau,
so
genau.
Hexagon. Ich habe tatsächlich mit Suicune anfangs überhaupt keine Katze verbunden. Also der Leopard ist für mich so ein bisschen ein Reach, muss ich immer noch sagen. Ja. Den Kilin kann ich noch sehen. Für mich war tatsächlich Suicune allein wegen dem Gesicht und wegen dem Geweih, war das für mich immer so ein rehartiges Wesen. Auch wenn es keine Hufe hat. Natürlich, die Beine sind eindeutig so katzenartig. Aber so die Gesichtskopfpartie, die war für mich halt immer so ein bisschen eher in Richtung Reh, Hirsch, sowas in die Richtung. Deswegen hat mich das immer ein bisschen verwirrt, wie man von den Katzen halt auch gesprochen hat. Oder von den Hunden. Okay, ich sehe den Hund vielleicht noch mehr in den Pokémon als die Katze, auf jeden Fall, vom
Kopf von her.
Aber eben, ich hatte da immer so ein bisschen Reh im Kopf. Oder Hirsch.
Ja. Nee, bei Suicune sehe ich das auch tatsächlich von allen drei Bestien ist das zumindest am Hunde ähnlichsten, durch die Schnauzenform und so. Und ja.
Ja.
Sonst an sich finde ich es halt ganz cool, dass es halt so Karo-Flecken hat. Was ja auch Leoparden haben ja auch irgendwie so Karo-Flecken auf Körper oder Flecken allgemein. Vielleicht ist das so der Grund.
Was ich bei Suicune halt schon so das coolste Feature finde, ist halt die Mähne auch. Die halt sehr an so, es erinnert halt sehr stark an Nordlichter, finde ich. Diese wellenförmige, also auch so, wie die Haare sich bewegen im in-game in manchen Spielen. Das haben sie halt wirklich schön rübergebracht. Und da muss ich halt jetzt nochmal zusammenfassend, also alle drei von den Bestien haben halt wirklich, da haben sie bei den Mähnen so viel Charakter und so viel Element reingebracht, weil wir haben bei Raikou eben diese Donnerwolken, wir haben bei Entei diese
so eine Rauchwolke,
so Rauch wie eine Rauchwolke, die aus einem Vulkan rauskommt, und hier bei Suicune haben wir halt wirklich dieses Aurora, diese Nordlichter, also das haben sie schon richtig, richtig gut designt. Das ist schon echt cool.
Ja, gehe ich mit.
Die Schleifen aus dem Po finde ich ein bisschen immer noch nach wie vor, nach fast 30 Jahren, immer noch ein bisschen eigenartig. Aber ist okay.
Ja, also ich glaube auch. Also das hat mich am meisten, also ich glaube, als Kind habe ich mich gar nicht damit so richtig beschäftigt. Bis ich dann irgendwann gesehen, ich dachte, das wären halt einfach so, die laufen halt so nebenbei mit. Gehören halt zu so einem coolen Design. Und dann habe ich gesehen, dass es ja eigentlich die Schweife sind. Da dachte ich so, okay, warum gleich dann zwei? Ja gut, rechts, links muss es halt schon so aussehen, aber ist schon sehr merkwürdig, ja, dass die aus dem Po kommen. Ja, weil ein Leopard hat nicht so einen Schweif, also.
Nee, absolut nicht.
Ja.
Ja, sonst, grundsätzlich ist es aber tatsächlich designtechnisch jetzt, ich finde es schön, ich mag es mittlerweile sehr gerne, aber es war von Anfang an so mein least favorite von den drei. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich einfach seit jeher kein großer Wasser-Pokémon-Fan bin. Ich war auch etwas enttäuscht, als ich es gefangen habe und es war ein Wasser-Pokémon und kein Eis-Pokémon. Also das hat mich gewundert. Erstens mal wegen halt Arktos. Also wir haben hier Lavados, Zapdos, Arktos, haben wir Feuer, Elektro und Eis und hier haben wir plötzlich Feuer, Elektro und Wasser. Das hat mich so ein bisschen kalt erwischt. und hat mich dann auch, es hat mich so ein bisschen, hat ein bisschen Sympathien gekostet, muss ich schon echt zugeben. Eben so das Gesamtpaket hat mir dann am wenigsten zugesagt von den drei.
Weil hier finde ich es eigentlich ganz cool, dass es halt komplett einen anderen Typen hat als Arktos. Und was jetzt halt witzig ist, weil ich glaube, da können wir jetzt langsam mal dazu kommen, weil es gibt ja die Theorie, dass diese drei legendären Bestien, also Raikou, Entei und Suicune, ja verstorbene Blitzer, Flamara und Aquanas sind. Weil das Typing ähnelt sich. Sie sind, glaube ich, in Teak City, wo ja auch die Kimono-Mädels, glaube ich, unterwegs sind, richtig?
Genau.
Da ist ja der Turm, der abgebrannte Turm. Und in Teak City sind ja auch die Kimono-Mädels, Kimono-Girls, die halt ja auch Evolutionen als Pokémon haben. Und das passt halt so ein bisschen alles so rein. Das ist halt alles nur eine Theorie, weil es noch nie bestätigt wurde von Game Freak. Und Ho-Oh hat halt diese drei verstorbenen Pokémon wiederbelebt. Und es macht halt schon Sinn, weil ich glaube, selbst im Pokédex fängt das ja auch mit Blitzer, Flamara und Aquana an. Also selbst die Reihenfolge ist da gleich.
Es gibt sehr viele Parallelen, ja.
Genau, was sehr viele Parallelen hat. Das Einzige, was halt wirklich komplett anders ist, ist halt, sind die Beta-Formen der drei legendären Bestien, die halt dem Ganzen nicht, dem Ganzen nicht ganz so entsprechen, aber nichtsdestotrotz passt das so. Finde ich, ich finde die Theorie halt auch super spannend und finde ich auch ganz cool, dass es halt so gesehen Ho-Oh ja als Phönix auch die Fähigkeit hat, Pokémon wiederzubeleben und stärker zu machen, was ja auch Sinn macht, weil Ho-Oh ist ja auch der Anführer der legendären Bestien. Was dann halt dazu kommt, dass Raikou, Entei, Suicune vielleicht einfach wiederbelebte Blitzer, Flamara und Aquana sind.
Genau, genau. Ja, die Lore aus der zweiten Generation haben wir eh bei Ho-Oh und Lugia schon so ein bisschen mehr besprochen. Aber ich bin auf jeden Fall ein Verfechter von dieser Theorie. Also ich finde, da gibt es einfach zu viele Parallelen, als dass es nicht geplant gewesen wäre. Vielleicht hat das Game Freak irgendwann zu späteren Entwicklungszeit dann gesagt, ja, nee, verfolgen wir jetzt nicht weiter oder lassen wir jetzt so stehen und lösen es nicht auf, weil uninteressant oder so. Aber ich glaube auf jeden Fall an die Theorie, da spricht einfach sehr vieles dazu oder dafür. Und ich finde halt auch so diese Symbolik ganz schön, dass durch dieses Wiederbeleben, dass halt Raikou, Entei und Suicune quasi aus Dankbarkeit jetzt auch Ho-Oh irgendwie folgen, dass die quasi unter Ho-Oh agieren. Und deshalb habe ich die auch so vom Wesen her alle drei sehr positiv irgendwie abgespeichert. Das sind gute Pokémon, habe ich immer so im Gefühl.
Ja.
Sehr majestätisch. Weil Suicune noch mal speziell, weil Suicune halt auch dreckiges Wasser reinigt und so weiter. Das ist halt schon ein guter.
Ich muss übrigens meine Aussage von eben revidieren. Aquana beginnt. Aquana, Blitzer, Flamara ist die Reihenfolge. Und nicht, nicht Blitzer, Flamara, Aquana. Was sonst ganz witzig wäre, weil ich mir gerade auch die Pokédex-Nummern ansehe, die vom Nationaldex. Und da sind nicht ganz so Parallelen, was ein bisschen schade ist. Aber an sich so wäre es ganz gut gewesen, wenn die einfach exakt 100, also ich meine, Generation 2 hat ja nur 100 Pokémon dazu bekommen. Dass es exakt 100, also 100 Nummern danach werden. Weil du hast Aquana 134 und Raikou fängt jetzt mit 243 an. Also man hätte ein bisschen schieben können, so die Zahlen. Bei den drei, damit das ganz witzig aussieht am Ende.
Jetzt könnte man die Werte noch vergleichen. Wahrscheinlich sind die relativ ähnlich, oder? Also wahrscheinlich der Blitzer hat vermutlich auch einen hohen Spezialangriff.
Ja, ich glaube, wir hatten
das. Das schaue ich jetzt noch.
Wir hatten das, glaube ich, auch schon besprochen. Wobei, nein, ich gucke jetzt gerade, Aquana hat zum Beispiel einen hohen Spezialangriff. Und Kraftpunkte sind am höchsten.
Schade. Aber bei Flamara stimmt es mit dem Angriff und bei Blitzer stimmt es mit dem Spezialangriff. Immerhin. Okay. Ja. Aber es ist jetzt eine gute Überleitung, weil wir haben uns die Statuswerte von Suicune noch nicht angeschaut.
Genau.
Und diese Basiswertsumme?
580.
Genau. Ja. Der niedrigste Wert bei Suicune ist ebenso wie bei Raikou der Angriff bei 75. Dann haben wir eine Initiative von 85 nur. Spezialangriff liegt bei 90. Wir haben Kraftpunkte bei 100. Und dann bleiben noch 115 Punkte für die Verteidigung und 115 Punkte für die Spezialverteidigung. Also absolut defensiv ausgelegtes Pokémon ist auch deutlich das langsamste von den dreien. Hat eine hohe KP-Anzahl, hat eine hohe Verteidigung, eine hohe Spezialverteidigung. Das ist ein Tankmonster, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja. Aber, ja.
Und das als Mono-Wasser ist halt auch defensiv gar nicht so schlecht. Wir haben nur Pflanze und Elektro als Schwäche. Was natürlich auch nicht schlecht ist, wenn man sich nur gegen zwei Typen irgendwie stärker verteidigen muss, aber ansonsten glaube ich, ist das wirklich so eine defensive Wall, so ein Sekunden. Und kann ich mir gut vorstellen, dass es auch so Setter-mäßig gar nicht so schlecht vermutlich ist, oder?
Also, ich schaue jetzt gerade mal so, es kann auf jeden Fall, es kann Rückenwind erlernen, was Sinn macht. Kann das hier diese Aquavelle oder Wellen?
Regentanz kann es auf jeden Fall.
Wasserring sehe ich jetzt zum Beispiel nicht. Das wäre halt ziemlich cool auf dem Pokémon, weil es sich ganz halt hochheilen könnte. Ja, sonst.
Das kann ein bisschen nervig sein. Ja. Das Schneelandschaft kann es setzen.
Ja. Oh. Ja, es ist. Also, von den Werten her ist Suicune in meinen Augen so das unattraktivste für mich von den dreien. Mhm. Weil es halt wirklich rein defensives Pokémon ist. Und es. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die Initiative halt wirklich so niedrig gemacht hat auf 85, weil es sind drei sehr schnelle Pokémon, also so, sind ja auch lore-mäßig super schnell, Suicune ist so schnell, dass es über Wasser laufen kann zum Beispiel und dadurch Seen und Teiche reinigen kann und so, oder Gewässer generell allgemein reinigen kann, und sie sind ja auch immer so schnell im Spiel, das heißt, du kannst ja nicht wirklich sie fangen oder beziehungsweise du kannst eine Attacke einsetzen, dann hauen sie sofort ab und so. Das halt alles so lore-mäßig ist, das halt alles ganz cool und hat es halt nur 85, was halt im Vergleich zu den anderen beiden, die bei 100 sind, glaube ich, jeweils.
100 und 115, ja.
Ja, finde ich es ein bisschen schade.
Das stimmt. Ja, also so lore-technisch macht es jetzt nicht ganz so viel Sinn. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, also schon.
Ja. Witzigerweise wirkt das eigentlich auch vom Körperbau her am grazilsten und am schnellsten. Das stimmt. Und dann ist es das nicht.
Ja, stimmt. Wahrscheinlich ist das Geweih so schwer.
Oder die Haare.
Ja, genau. Nee, aber ja, also ich finde jetzt auch einen hohen Angriff und einen hohen Spezialangriff attraktiver grundsätzlich, aber ich würde jetzt behaupten, dass Suicune schon einen attraktiven Statuswertaufteilung hat, weil es wirklich, glaube ich, sehr gut wegtankt. Es hat hohe KP, es hat hohe Verteidigung, hohe Spezialverteidigung, und dann hat es aber noch einen Spezialangriff bei 90, das wirklich solide bis gut ist. Also da jetzt wirklich mit Surfer, Hydropumpe, es kann Blizzard lernen, es kann gegen seine Schwächen, also Pflanze hat es eben Eisattacken, gegen Elektro sehe ich jetzt zwar nichts, das dürfte so die große Schwäche sein, es kann keine Bodenattacken. Aber ansonsten, wir haben einen Spukball, kann es lernen, Hyperstrahl kann es lernen, Siedewasser kann es lernen. Da sind schon gute spezielle Attacken dabei. Und wenn man viel frisst und dann trotzdem stabil bis gut austeilt, also ich würde Suicune jetzt, ja, also ich würde es jetzt nicht wegen der Werte wegschicken, das ist schon. Ich glaube, dass das vielleicht spieltechnisch, aber vielleicht jemand, der sich bei PvP gut auskennt, erhält uns mal. Aber ich hab jetzt das Gefühl, dass Suicune vermutlich sogar das attraktivste von den dreien ist, so im Spiel.
Ja, okay.
Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, zumal es sogar noch Gedankengut lernen kann. Hier eine Attacke schlucken, auf jeden Fall, dann Gedankengut drauf. Dann hat man nochmal die Spezialangriff erhöht. Also kann schon ein Monster sein, glaube ich.
So wie du erklärst, macht das schon Sinn, ne? Delegator auch noch drauf. Ich sehe es schon.
Was hast du denn
für dennoch für mich so nicht das Attraktivste. Vorabsauber.
Schön.
Ja. Was ist halt ganz, also alle drei können halt ihr Element absorbieren. Beziehungsweise dadurch halt immun sein gegen das Element. Das was ganz cool ist. Was ich ganz witzig finde, ist, oder was ein bisschen schade ist, weil Suicune hat ja zwei Schwächen mit Pflanze. Boden. Es hat nichts gegen Boden, aber es ist ein Wasser-Pokémon. Natürlich hat Wasser gegen Boden. Gegen Elektro hat das nichts. Das meinte ich. Genau, gegen Elektro hat das nichts, weil Elektro hat nur eine Bodenschwäche. Gegen Pflanze hat das zum Glück sehr viele Eisattacken, die es erlernen kann. Darum, ja, ein bisschen schade, dass es halt theoretisch gegen ein Raikou nichts hat, außer seine Tankiness.
Ja, da müsste man es, kann es, gibt es die Attacke eigentlich noch, die je nach Wert einen anderen Typ hat? Wie heißt die? Kraftreserve, oder war das, die eigentlich ziemlich gut ist?
Ja, ich glaube nicht, dass Suicune das erlernen kann.
Ich sehe es mal
zumindest. Sonst spielst du einfach einen Boden-Suicune mit Terra-Ausbruch.
Ja, kann man auch machen, ja. Auf der anderen Seite, dann hat man es halt als Boden-Pokémon, aber...
Ja, aber dann würde es halt, hätte es halt keine Schwäche gegen Raikou.
Das stimmt. Nee, auf jeden Fall, ja, Kraftreserve war früher schon eine schöne Attacke. Also wenn man da einen Suicune hat, das eine Kraftreserve als Bodenkraftreserve hat, dann muss man sich auch gegen Raikou nicht verstecken damit.
Mhm. Aber ja. Sonst, ja, also doch, es macht schon Sinn, so wie du es erklärst. Ja. Und es ist halt immer noch ein legendäres Pokémon. Also es hat halt, es bringt halt immer noch sehr gute Basiswertsumme mit sich. Also mit 580 ist es halt, wirklich ein sehr gutes Pokémon. Auch wenn die Werte jetzt nicht so optimal verteilt sind, wie ich es gerne hätte. Mhm. Oder beziehungsweise, die sind ja nicht schlecht verteilt. Also Spezialangriff 90, wie du gesagt hast, ist nicht niedrig. Ich finde es halt nur schade, dass es halt sehr langsam ist. Da hätte man, keine Ahnung, 15 Punkte von Angriff abziehen können und dem nochmal 100 Initiative geben können, weil wer braucht dann schon den Angriff?
Aber dann wäre es wahrscheinlich zu broken.
Ja, das wahrscheinlich.
Weil die Werteaufteilung, also von den Punkten her, die sind ja bei allen dreien gleich, die sind ja nur anders abgeteilt. Also es ist immer 75, zwei Werte, die 115 haben, ein Wert mit 100 und so weiter. Ja.
Ja. Dann?
Berühmte Trainer?
Spielerisch.
Ach so, spielerisch, ja.
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 Suicune habe ich nie gefangen. Keine Ahnung.
Nee, also ich habe Suicune sehr oft gefangen, weil ich Kristall sehr oft gespielt habe. Da ist es ja auch dann quasi ein, Steady-Encounter. Na. Hm. Nee,
Fix.
Also ein Fix-Encounter. Ja. Und da habe ich es mir halt auch immer gefangen. Ich habe es tatsächlich nur sehr selten ins Team genommen, weil, wie gesagt, ich mochte es halt früher nicht so sehr, wegen dem Wassertypen vor allem. Ich hatte halt dann meistens schon irgendwie so ein Surfer-Pokémon oder so, und dann brauchte ich halt Suicune auch gar nicht. Deswegen habe ich es nicht so oft gespielt, sehr oft gefangen. Aber was ich sehr gerne mochte auf jeden Fall, das ist jetzt nicht direkt spielerisch, aber es hat so mit dem Spielempfinden, mit dem Spielerlebnis zu tun. In Kristall war das schon echt richtig cool, hier, wie man Suicune gejagt, unter Anführungszeichen, hat. Man hat sie nicht gejagt, eigentlich hat es ja dieser komische Typ da, dieser Eusin, ja. Hieß der Eusin?
Ich glaube schon, ja.
Ja, der hat es ja eigentlich, also der Kumpel von Jens, der wollte es ja unbedingt fangen. Und man ist ihm ja immer zuvor gekommen. Immer, also man läuft ihm ja so 3-4 Mal im Laufe des Spiels über den Weg. Und dann läuft es davon und dann kommt dieser Typ daher und sagt so, wow, hast du schon wieder Suicune gesehen? Also das ist eigentlich voll gemein. Der eine will es unbedingt finden und wir als Protagonist, wir stolpern immer darüber, so Children of Prophecy mäßig. Ist schon ein bisschen arschig. Der eine widmet sein ganzes Leben dem Pokémon und wir... Und uns drängt es sich auf, so ein bisschen. Aber das fand ich schon ganz cool in Kristall, das war jedes Mal wieder ein Erlebnis, wenn man dann über eine Route geht und dann sieht man vor allem so rechts von Teak City Richtung Mahagonia City, da musste man Zerschneider benutzen. Man sah von draußen schon, da drinnen sitzt Suicune, hat sich da durchzerschneidert und dann ist man dem begegnet und so weiter. Das war schon echt cool. So, heutzutage, ich glaube, ihr würdet das so lame finden, weil das halt wirklich nur so ein Overworld-Sprite ist, der dann wegläuft. Aber das war halt für die damalige Zeit, das hat mir so, das war so ein richtiger Mind-Explosion für mich, jedes Mal, wenn ich das Kuhn gesehen habe.
Ja. Ja, das war schon... Ich habe Kristall halt nie gespielt. Ich habe es mir ja für den 3DS nochmal nachträglich geholt, aber habe es noch nie angeschmissen. Müsste ich dann mal nachholen.
Ja.
Was ich sonst noch, tatsächlich, was mir gerade aufgefallen ist, Suicune war das erste der drei legendären Bestien, was im Anime debütiert ist.
Glaubst du, war in der ersten Folge von
Yoko, genau, oder? Ich glaube, in einer der ersten Folgen, also wo Professor Lind auch zum Beispiel sein Debüt hatte, tauchte halt auch das erste Mal Suikun auf. Das war ja dann so auf dem Wasser.
Genau.
Genau, oder tatsächlich, so die erste Yoto-Folge.
Ja. Das ist so wie also, Ho-Oh in der ersten Kanto-Folge
kam. Genau.
Das hat dann gab es ja auch noch... Der legendäre Encounter.
Ja. Das taucht auch öfters nochmal in Kinofilmen öfters auf, also in Celebi-Filmen taucht es auf. Und im Zoro-Arc-Film anscheinend auch.
Vermutlich, wenn man wirklich einen Anführer für die drei Bestien definieren wollen würde, dann wäre es vermutlich Suikun. Also rein von der Darstellung, der Aufmerksamkeit, die es bekommt, der Präsenz.
Genau.
Aber ja, empfinde ich tatsächlich nicht so, aber trotzdem.
Ja, gehe ich mit. Aber sonst berühmte Trainer. Jetzt werdet ihr euch denken, so okay, Suikun, ne? Also wir hatten jetzt schon mit Soa halt immer, wir hatten Annabelle immer, auch tatsächlich taucht Annabelle hier diesmal nicht auf, wir haben anstatt Annabelle haben wir dann Serenus in Smaragd, wir haben Soa in Omega Rubin Alpha Saphir und Marinus in strahlender Diamant, leuchtende Perle. Und wenn du jetzt kurz oder wenn ihr jetzt gemerkt habt, taucht, es hat nicht nur die wenigsten, beziehungsweise genauso viele berühmte Trainer wie Raikou, es taucht in weniger Editionen auf als berühmtes Trainer-Pokémon. Das liegt aber wahrscheinlich daran, weil es halt einfach eine eigene Edition bekommen hat.
Vermutlich, ja.
Ja. Dann ist es halt nur bei Serenus, dem Opa, glaube ich, in Smaragd. Ist das der Bruder von Piren?
Serenus, das ist doch der, wo man kämpft, ohne dass man Attacken eingibt, oder?
Genau, ich glaube, das ist da, wo die Pokémon selber aussuchen können. Mhm. Ich kenne das zumindest aus dem Anime, aus dem Manga, wo Smaragd dann gegen ihn gekämpft hat und seinen Pokémon einfach reingeschickt hat und die haben einfach alleine seine Kampfpyramide oder so besiegt, fertig gemacht. Dann kommen sie so irgendwie nach einem Tag wieder, hey, hier, ist ein Abzeichen. Die hat einfach nichts gemacht, so, okay. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Shiny von Suikun.
Mhm.
Und Shiny Suikun hat sich farblich auch nicht so viel verändert. Also es bleibt im blauen Spektrum. Das Hauptfell ist etwas heller geworden. Ist jetzt so Richtung wirklich sehr babyblau. Was sich am meisten verändert hat, ist halt die Mähne. Die ist jetzt von lila zu dunkelblau geworden.
Mhm.
Oder halt, ja, so. Ja,
eigentlich normales Blau. Königsblau.
Ja, genau, Königsblau.
Ja. Auch hier passiert mir irgendwie zu wenig. Schon genug, aber irgendwie dann wieder zu wenig. Es ist ähnlich wie bei NC. Natürlich, die Mähne ist sehr, sehr präsent. Das ist sehr so ein großer Unterschied. Aber die Fellfarbe ist halt auch wieder so. Ich gebe dem jetzt die normale Mähne auf die alternative Fellfarbe, dann würde man halt den Unterschied kaum sehen.
Hm. Ja.
Das ist mir, finde ich eben ein bisschen schade, dass man da nicht einen krasseren hochgegangen ist. Ich hätte zum Beispiel cool gefunden, wenn man dieses Lila aus der Mähne auf das Hauptfell irgendwie runtergenommen
hätte. Oder halt zumindest die Hauptmähne dann halt so grünlich, weißt du, wie die Polarlichter halt auch. Mhm. Die haben ja auch so einen grünen Schimmer. Das wäre ganz cool geworden. Aber an sich so, ja, doch kein schlechtes Shiny. Aber doch, es hat jetzt gerade dank dir, hast du bei mir auch ein bisschen so Sympathiepunkte verloren.
Für mich ist es okay. Es ist sogar, ja, nee, es ist ungefähr, es ist NC hat tatsächlich ein bisschen Bonus bekommen, Suikun hat jetzt auch noch mal ein bisschen, ich möchte jetzt nicht Suikun eine bessere Wertung geben als NC, deswegen gehe ich da auch mit einem B-. Ja, finde ich ein bisschen schade, hätte man mehr machen
können. Ja, gehe ich mit. Bei mir hat Suikune, ich glaube, ich wollte auch A- schreiben, aber ich habe nur A gelassen. Aber ich gehe mit einem A- mit, also das ist das gleiche auch wie Raikou, aber noch unter Entei, weil auch tatsächlich zumindest noch vom emotionalen Wert oder emotionale Verbindung zum Shiny Entei habe, weshalb ich das ein bisschen besser bewertet habe als die anderen beiden. Ja.
Ja.
Dann, ja, so viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Und du bist dran.
Ja, also Grundfazit ist natürlich, das sind legendäre Pokémon, also nein. Für Storyruns sowieso. Ich habe mir aber aufgeschrieben, Raikou hat halt immer so einen Platz im Herzensteam. Also Raikou würde ich immer irgendwie reinnehmen, auch ja, also für Storyrun. Also eher nein.
Ja, bin ich bei dir. Also es ist ein das sind legendäre Pokémon, die ich eigentlich nicht so ins Team mit aufnehmen würde. Was witzig ist halt, dass man die theoretisch, wenn du dich bemühst, kannst du die ja relativ früh fangen, glaube ich, weil die Level 40 sind. Theoretisch kannst du sie halt zumindest mit in die Top 4 und so mitnehmen, weil ich glaube, leveltechnisch sind sie auch ein bisschen drüber. Ich glaube, Top 4 in Johto war ja so im 40 bis 50er Bereich, ne? Ja, und dann...
Ich glaube, 55 ist das Höchste.
Ja, ja. Also theoretisch könntest du die dann halt mit reinnehmen, wenn man sich da die Mühe macht, die zu suchen und zu fangen. Aber ja, andererseits hast du halt natürlich auch, wenn du da wirklich genug Zeit investierst, die zu fangen, hast natürlich ein gutes Endergebnis oder ein gutes Outcome, weil du halt echt starke Pokémon hast. Aber für mich jetzt eher nicht so, weil ich halt keine Legendären in einem Storyrun benutzen möchte, darum eher nein.
Ja, also auch. Aber was noch zum Fazit dazugehört, bestes Trio.
Ja. Also ich mag Raikou wahrscheinlich immer noch am meisten. Es ist, ich glaube, schon mein lieblingslegendäres Pokémon. Darum, ja.
Ja.
Ja. Darum, ja, sind wir fertig mit den drei legendären Bestien. Witzigerweise sind wir ja kurz vorm Pokémon Day. Also wir sind im Monat des Pokémon Days. Also sind wir da sehr gespannt drauf, was wir für News bekommen. Witzigerweise gibt es aber schon am Sonntag vielleicht erste News. Wissen wir nicht. Wird dich vielleicht interessieren, weil ich weiß nicht, ob du dir das... also ich weiß, dass du ja Football magst. Ich gehe davon aus, dass du den Super Bowl guckst, richtig?
Werde ich mir anschauen, ja.
Pokémon hat nämlich einen Werbespot angekündigt für den Super Bowl. Das heißt, vielleicht können wir Montagmorgens schon mit Generation 10 News rechnen. Vielleicht aber ist es auch einfach nur ein Celebration, also ein Fire-Video-Werbung für 30 Jahre Pokémon.
Das wäre natürlich cool.
Das wissen wir aber erst am Montagmorgen, weil der Super Bowl läuft ja bei uns, glaube ich, fängt irgendwann nachts an und geht ja sehr lange.
Ja.
Ja. Das sind halt so die einzigen News. Pokémon Pokopia kommt nächsten Monat sonst. Das auch noch. Und ja. Würde ich sagen, kommen wir zum Zufallsgenerator, Folge 277. Das heißt, du bist dran.
Ja, da freue ich mich. Ich schmeiß ihn gleich an. Nee, hatten wir noch nicht. Okay, gut. Irgendwie haben wir in letzter Zeit so gewisse Muster, beziehungsweise immer oft so Pokémon, die sich so ein bisschen ähneln. Nee, ist jetzt auch Blödsinn. Ich hatte das jetzt... Vergiss das, schneid das raus.
Okay. Schneid ich raus.
nee, also... Wir hatten vor kurzem ein anderes Pokémon, das in die gleiche Fan-Kategorie zählt. Ja, auch so ein bisschen... Also eine semi-offizielle Fankategorie.
das ein Elektro-Pokémon?
Nein.
Oh, okay. Also kein Elektro-Naga.
Nee, wir hatten vor kurzem, aber auch eben sowas ähnliches wie die Elektro-Naga gibt es noch eine Gruppe an Pokémon.
Ach so, ist das eines der frühen Vögel, weil wir es da...
Genau, wir hatten vor kurzem Schwalbers und auch jetzt haben wir den frühen Vogel.
Ah, okay.
Genau, und vielleicht hilft das jetzt, die letzte Entwicklungsstufe ist so ein Pokémon, das gefühlt online so ein bisschen, also Hate ist jetzt falsch, aber so ein bisschen nachgesagt wird, dass es, okay, da hat man jetzt wirklich einfach einen echten Vogel reingemacht und den nicht mal pokémonisiert.
Ja, echten Vogel genommen und nicht mal pokémonisiert. Von den frühen Vögeln.
Also wirklich, das habe ich sehr oft schon gelesen online, dass man gesagt hat, okay, da haben sie sich jetzt wirklich keine Mühe genommen, da haben sie jetzt original den Vogel einfach so reingestellt. Man muss aber auch sagen, dass der reale Vogel echt ein Pokémon sein könnte.
Das Staraptor?
Nee.
Nee? Hm? Welcher Vogel ist denn ein Tukan? Tukano? Echt? Ah, Tukanon.
Ja, hier
Pepek.
Ja. Genau, Pepek haben wir bekommen, ja.
Oh, schön.
Ja, das ist ja wieder eins deiner Pokémon, oder?
Ja, ich hatte es in Sonne und Mond im Team, glaube ich, weil es ein Tu-Pokémon ist.
Genau.
Konnte ich nicht drum rum. Oh, Tukanon, oh, Tu-Pokémon, okay, nehme ich ins Team.
Ja.
Ja,
wieder
cool.
Ein paar Early Birds.
Ja, das ist cool. Tukanon ist cool. Ja, dann war's. Dann nächste Folge gibt es um Tukanon. Dann kommen wir jetzt einfach zu euren Kommentaren. Und zwar haben wir einen Kommentar von Vincent. Hallo Michi und Tu. Ich wollte nur sagen, dass ihr den besten Podcast macht. Macht weiter so. Dankeschön.
Dankeschön, sehr nett.
Und der nächste Kommentar ist von Martin Phoenix. Wann kommt endlich Pamo? Sorry, Zufallsgenerator sagt derzeit Pano. Das ist ein guter Spruch.
Mhm.
Jetzt klaust du uns unser Outro für Pamo.
Keks.
Ja, hast du weggenommen. Jetzt dürfen wir das nicht mehr machen. Jetzt dürfen wir nicht Pano sagen. Aber ja. Nein, sehr cool. Schon witzig. Ja, das war's dann mit den Kommentaren.
War schon.
Ja, war schon. Wir hatten nur zwei.
Ja, wir nehmen ein bisschen früher auf diese Woche. Das muss man jetzt auch dazu sagen.
Genau. Also etwas früher als sonst.
Ja, gut. Dann
hätten wir das. Nächste Folge perfekt.
Mhm.
Dann sag ich, oh wei, das war schon wieder mit Potrot, dem Pokémon-Podcast. Macht's gut und immer daran denken.
Wie nennt man eine laute, traditionelle japanische Kurzgedichtform, die meist aus drei Zeilen mit einer 5-7-5-Silbenstruktur besteht? So, besonders die laute Version davon.
Haiku?
Ja, aber die laute Version ist Schreiku.
Ah, Raiku, okay.
Ja. Entei gut, alles gut.
Ja, Entei gut, alles gut. Und zu Suikun haben wir aber nichts.
Nee, da fällt mir immer noch nichts ein. Ich überlege schon so lange. What's your telephone? Nee, das kennt man bei euch nicht. Nee, mir fällt nichts ein.
Doch, vielleicht.
Oder vielleicht hier.
Was sagt Cristiano Ronaldo immer, wenn er ein Tor trifft? Suikun!
Oder mir wäre gerade eingefallen, Mi-Kun es Sui-Kun.
Ja.
Oder so. Nee. Lass mal. Vielleicht fällt euch ja was ein.
Macht's gut.
Beim nächsten geben wir uns wieder mehr Mühe. Ciao, Leute.
Macht's gut, ciao.